Morgen.
Ein besonderer Tag heute oder überhaupt ein besonderes Wochenende, das wurde uns schon an verschiedenen Dingen deutlich gemacht. Wir wurden erinnert an das Ende des Ersten Weltkrieges im Jahre 1918. Wir wurden erinnert an die Reichspogromnacht, die zu den 12 Jahren gehört, in denen der Frieden in Europa durch eine grausame Diktatur und die Ermordung von Millionen Menschen durch den Staat Deutschland, Bundesrepublik gab es noch nicht, geschehen ist. Grausame, furchtbare Ereignisse, die wir nie vergessen dürfen und die eine Einschneidung in die Weltgeschichte waren. Der 9. November ist aber auch ein Tag, an dem wir daran erinnert werden, dass im Jahre 1989 die beiden Teile Deutschlands, ein Teil Deutschlands musste ja dann noch 44 Jahre Diktatur anderer Art erleben, wieder vereinigt werden konnten. Das wurde zumindest eingeleitet durch das, was am 9. November 1989 geschehen ist. Wir waren ja in einer Predigtreihe über die Bergpredigt. Und gegen Ende der Bergpredigt bin ich auf einen Text gestoßen, den man, anders als das bei vielen biblischen oder überhaupt religiösen Texten sein mag, in fast allen Religionen dieser Welt wiederentdeckt. Im 17. Jahrhundert wurde der Text, der biblische Text, den einige schon in Farsi oder Arabisch vor sich haben und den wir nachher hier vorne auch sehen werden, er steht noch nicht da, das ist auch gut so, dieser Text wurde im 17. Jahrhundert von englischen Christen erstmals als die goldene Regel bezeichnet. Heute wird er oft allgemein angewandt. Ein Begriff für eine Lebensregel, die sich in unterschiedlichen Varianten in zahlreichen Religionen und Philosophien wiederfindet. Im Mahabharata-Epos, einer der jüngsten Schriften des Hinduismus, zwischen 400 vor und 400 nach Christus verfasst, heißt es: Dies ist die Summe aller Pflichten. Tue keinem anderen das Leid an, was bei dir selbst Leid verursacht hätte. Um 500 vor Christus lebte der iranische Religionsstifter Zarathustra. Er sagte: Tu keinem etwas an, was für euch selbst nicht gut erschienen wäre. Und in den Gesprächen des Meisters Kung, der im eigentlichen Chinesisch King Fuzi heißt, ich spreche es immer ganz gerne King Fuzi aus, aber das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, oder lateinisch auch als Konfuzius bekannt, wird erzählt, dass er von einem seiner Schüler gefragt wurde: Gibt es ein Wort, das für das ganze Leben als Richtschnur dienen könnte? Und er antwortete: Wie wäre es mit gegenseitigem Verstehen? Was dir selber unerwünscht ist, füge auch keinem anderen zu. In der alttestamentlich-apokryphen Schrift Jesus Sirach wird die Regel mit der Nächstenliebe verbunden. Sorge für einen Nächsten wie für dich selbst und denk an all das, was auch dir zuwider ist. Im Buch Tobit, auch eine der alttestamentlichen Apokryphen, rät ein beispielhaft gerecht lebender Jude seinem Sohn, seine gute Erziehung in seinem ganzen Verhalten zu zeigen. Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu. Und er sagt ihm, er solle Tagelöhner sofort entlohnen, auf übermäßigen Alkoholgenuss verzichten und vom Überfluss an Notleidende abgeben. Rabbi Hillel, einer der berühmtesten Theologen, der zur Zeit Jesu lebte, er starb um 7 nach Christus, sagte der Überlieferung nach einem Mann, der zum Judentum übertreten wollte, sofern ihn jemand mit dem Judentum vertraut machen konnte, was denn da das Entscheidende sei, fragte ihn dieser Mann, und er antwortete: Was dir selbst verhasst ist, das füge auch keinem anderen zu. Das ist das Gesetz. Alles Übrige ist nur eine Erläuterung dieses Satzes. Geh hin und lerne es. Aus dem Koran ist kein entsprechender Text bekannt, aber wohl aus den Hadithen, den Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen Mohammeds. Und dort heißt es: Abu Hamza Anas ibn Malik, der Diener des Gesandten Gottes, überlieferte, dass der Prophet sagte: Keiner von euch glaubt gänzlich, bis er für seinen Bruder das wünscht, was er für sich selbst wünscht. Und last but not least, der persische Religionsstifter Mirza Hussein Ali, der als Baha'u'llah, Glanz Gottes, mit meiner persönlichen Biografie auch was zu tun hat, er lehrte: Bürdet keiner Seele eine Last auf, die ihr selber nicht tragen wollt, und wünscht niemandem, was ihr euch selbst nicht wünscht. Dies ist mein bester Rat für euch, wolltet ihr ihn doch beherzigen. Diesen Gedanken finden wir auch in der Bergpredigt Jesu wieder. Offenbar gibt es da doch gewisse ethische Aspekte, die große Teile der Menschheit zu einen scheinen. Im 7. Kapitel des Matthäusevangeliums heißt es: Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Diese offenbar im allgemeinen Empfinden der Menschheit existierende Regel ist ein wesentlicher Aspekt menschlichen Miteinanders. Wir kennen das auch umgangssprachlich als Reim. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Aber vielleicht ist manchem schon bei dieser Aufzählung aufgefallen, dass es negative und positive Formulierungen gibt. Der Reim, der manchem der von vorhin genannten Texte entspricht, sagt: Füge einem anderen nichts zu, was du selber als ungerecht, als gemein oder ähnliches empfinden würdest. Der Satz Jesu lautet ein bisschen anders. Er heißt: Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Wenn wir die Worte des Reimes nehmen, so müsste man das dann eigentlich formulieren: Was du willst, dass man dir tu, das füg auch einem anderen zu. Da geht es nicht nur darum, dem anderen kein Unrecht zuzufügen, da geht es darum, sein Wohl im Blick zu haben. Im Rheinischen fassen wir das manchmal ganz kurz zusammen. Jetzt verstehen mich wahrscheinlich nur die Rheinländer: Man muss auch jüne können. Also man muss auch dem anderen etwas gönnen können, würde das in Hochdeutsch heißen. Für die Immis unter uns diese Übersetzung. Ja. Ein Missbrauch dieser Regel wäre natürlich, wenn man sie dahingehend versteht, dass der andere alles so haben sollte, wie es mir gefällt. Da hatte der irische Dramatiker, Politiker, Satiriker und Musikkritiker und Pazifist George Bernard Shaw ganz recht, der 1903 die goldene Regel oder diese falsche Deutung der goldenen Regel aufgriff und sagte: Behandle andere nicht, wie du möchtest, dass sie dich behandeln, ihr Geschmack könnte nicht derselbe sein. Klar, es gibt immer Differenzierungen bei solchen Regeln und er hat natürlich recht. Es geht nicht um Gleichschaltung, sondern um Respekt und Wertschätzung der anderen Menschen. Denn es gibt keinen Menschen, der mehr wert ist als andere. Schauen wir uns vielleicht die Worte Jesu noch einmal näher an, die wir hier in drei Sprachen vorne sehen. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. In diesen Worten stellt Jesus unsere Mitmenschen in den Vordergrund. Er sagt nicht, was wir lassen, sondern was wir tun sollen. Er redet über den Umgang miteinander. Behandelt eure Mitmenschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Was fällt euch bei diesen Worten so ein? Da möchte ich einfach einmal ein paar Beispiele nennen. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von uns, ich kann mir genauer gesagt sogar vorstellen, dass alle von uns eigentlich für eine Arbeit, die sie leisten, fair bezahlt werden wollen. Das ist richtig. Wenn du so behandelt werden willst, bezahlst du andere fair? Vor 2 Jahren haben wir beschlossen, dass in den Räumen dieser Gemeinde nur fair gehandelter Kaffee gekocht und getrunken wird. Das haben wir als Gemeinde beschlossen. Achtest du auch im privaten Leben darauf, was du eigentlich einkaufst? Kaufst du Ware ein, für die Menschen nicht ausgebeutet werden? Ich kann mir auch vorstellen, dass du möchtest, dass man dir zuhört und dich ernst nimmt. Hörst du anderen zu und nimmst sie ernst? Ich kann mir auch vorstellen, dass du als vollwertiges Glied der Gesellschaft akzeptiert sein willst, ganz unabhängig von deiner Herkunft. Gestehst du das auch anderen zu? Es gibt ja manche Politiker, die ihrer Klientel weismachen, es ginge uns in Deutschland viel schlechter als vor ein paar Jahren. Und sie wissen, Sie wissen, in Anführungsstrichen, auch wer schuld daran ist. Da fällt dann bei so manchen Menschen, auch gläubigen Menschen, die goldene Regel auf einmal auf unfruchtbaren Boden. Wenn sie Mitmenschen so behandeln würden, wie sie selbst behandelt werden möchten, dann denken sie, könnte sie das ja etwas kosten. Da ist man doch mal erst sich selbst der Erste. Me first. Diesmal nicht America, sondern ich. An dieser Stelle denke ich auch an das, was wir eben schon gehört haben, an den nun 90 Jahre zurückliegenden 9. November 1938. 5 Jahre vorher hatte es eine Partei in unserem Land geschafft, an die politische Macht zu gelangen. Und man hatte in den Juden einen Sündenbock entdeckt, der an allen Problemen des Landes angeblich schuld sei. Wobei dazu natürlich auch noch viele andere gehörten. Behinderte Menschen, von denen etliche gar nicht weit von hier in Hadamar bei Limburg ermordet wurden, Sinti und Roma, Menschen, die nicht heterosexuell sind, religiöse Minderheiten wie die Zeugen Jehovas, verfolgt und ermordet wurden Tausende, Hunderttausende oder auch Millionen von ihnen. 2012 erschien im Theologischen Gespräch, das ist eine vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift, die vom Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und der mit uns ganz verwandten Bund freier evangelischer Gemeinden herausgegeben wird, erschien ein Beiheft mit dem Titel Judenchristliche Mitglieder in Baptistengemeinden im Dritten Reich. Auf ca. 50 Seiten werden die Geschichten jüdischer Baptisten geschildert. Zusammenfassend schreibt der Autor, der pensionierte Pastor Roland Fleischer, die Lebensschicksale der Baptisten jüdischer Herkunft sind oft erschütternd und für uns heute beschämend. Eindringlich berührt im Rückblick, wie sie ihre Bedrängnis und Verfolgung als Bewährung des Glaubens annehmen. Im Rückblick wird auch deutlich, warum die Aufarbeitung ihrer Geschichte so spät begonnen hat. Die Erinnerung an jüdische Schwestern und Brüder erinnert uns nämlich an fehlende Solidarität, mangelnden Mut, Anpassung und ängstliches Schweigen im totalitären Staat. Diese Schuld zu erkennen und einzugestehen, fiel schwer. Im Jahre 1978 hat die damalige Bundesleitung ein Wort zu den Ereignissen des 9. November 1938 veröffentlicht. Sie sagten, dieser Tag ist ein Tag tiefer Scham und Trauer. Seit diesem Tag liegt die Last einer großen Schuld auf unserem Volk. Durch antijüdische Vorurteile, durch Interesselosigkeit und mangelnde Hilfsbereitschaft haben viele dazu beigetragen, dass der nationalsozialistische Staat den Weg zur sogenannten Endlösung der Judenfrage beschreiten konnte. Als unsere jüdischen Mitbürger bedroht und verfolgt wurden, haben viele tatenlos zugesehen und unter dem Druck des totalitären Regimes geschwiegen. Umso dankbarer erinnern wir uns der wenigen, die sich unter Einsatz ihres Lebens verfolgter Juden angenommen haben. Die gab es auch. So wurde der Prediger einer anderen Freikirche, Hans-Wolfgang Beer, von seiner Gemeinde entlassen, weil er Jude war, und fand bei Baptisten Unterschlupf, überlebte den Holocaust. Aber in einer anderen Gemeinde in Chemnitz wurde der Prediger Johannes Brückner 1933, also am Anfang der nationalsozialistischen Diktatur, von einem Gemeindeglied in einem offenen Brief angezeigt, wegen nicht-arischer Abstammung seiner Ehefrau, sie war Jüdin, judenfreundlicher Gesinnung, politischer Meinungsverschiedenheiten. Dadurch hat sich innerhalb der Gemeinde ein nicht geringer Kampf entsponnen. 3 Brüder, die gegen den Prediger vorgingen, wurden allerdings ausgeschlossen. Die Mehrheit nahm also nicht ihre Position ein. Und das sächsische Staatsministerium, das 1933 offenbar noch nicht so ganz unter der Fuchtel des Nationalsozialismus stand, empfahl ihm, Sachsen zu verlassen. Er wurde Prediger in Potsdam. Sie überlebten beide, seine Frau und er, den Nationalsozialismus, und Else Brückner starb 1972 in Weltersbach im Bergischen Land. Am 7. Mai 1997 wurde eine Handreichung unseres Bundes in Hamburg verabschiedet zum Verhältnis von Juden und Christen. Wir bekennen unser schuldhaftes Versagen und beklagen alle öffentliche oder heimliche Abgrenzung und Desolidarisierung, Desolidarisierung vom Judentum in der Zeit der NS-Herrschaft, die auch im Raum unserer Gemeinden erfolgten Denunziationen von judenchristlichen Glaubensgeschwistern alle antisemitischen und antijudaistischen Äußerungen und Verhaltensweisen in unseren Reihen. Das zeigt, dass auch Christen leicht verführbar sind von populistischen Werbungen, von Lügen, die in die Welt gesetzt werden, von Dingen, die ganz einfach über eine ganze Gruppe von Menschen verbreitet werden. Wir sind nicht frei davon, auf so etwas hereinzufallen. Und ich glaube, in Zeiten, in denen eine Partei im Deutschen Bundestag sitzt, die genau auf diese Art und Weise arbeitet, in denen sie Lügen in die Welt setzt, die man gar nicht so schnell überprüfen kann, wie sie veröffentlicht werden, in dieser Zeit müssen wir wieder wachsam sein. Wir sollten es eigentlich immer sein und immer überprüfen, was da über andere erzählt wird. Aber heute ganz besonders. Und ich glaube auch, dass wir alle das, was wir glauben, in Freiheit leben möchten, in der Kirche, zu der wir gehören möchten, ohne Einschränkungen. Ich gehe davon aus, dass wir wollen, dass alle Menschen das Evangelium hören können und sich ungestraft für Jesus entscheiden können. Ja, natürlich. Gestehen wir das aber auch anderen zu? Ich werde immer wieder mit dem Argument konfrontiert, in islamischen Ländern werden doch Christen verfolgt und unterdrückt. Dann dürfen sie, die Muslime, doch auch hier keine Moscheen bauen. Damit wird heute oft von Menschen, die selten oder nie eine christliche Kirche betreten haben, die Vorherrschaft einer Religion gefordert. Hier die christliche, dort die muslimische. Christlicher Glaube ist jedoch keine Religion, bei der es vor allen Dingen auf Mitgliedschaft ankommt. Die Taufe, die in den meisten christlichen Kirchen auch der Weg in die Mitgliedschaft ist, ist kein Eintrittsformular, sondern sie ist nach dem Neuen Testament Zeugnis von einer bestehenden Beziehung zwischen Mensch und Gott. Deswegen kann christlicher Glaube auch nicht durch einen Staat diktiert werden. Denn der Staat kann persönliche Glaubensbeziehung weder vorschreiben, noch kann er sie überprüfen. Natürlich gibt es auch an anderer Stelle Menschen, die merken, wo Dinge schieflaufen. So schreibt die somalische Autorin Aya Anhirsi Ali in einem Essay: Jeder Muslim wird wie einst in der Anfangszeit des Islam mit der Überzeugung erzogen, dass alles Wissen im Koran stehe, dass kritische Fragen über den Koran nicht erlaubt seien und an jeder Muslim so weit wie möglich versuchen müsse, das Leben des Religionsgründers nachzuleben. In der Praxis gelingt es natürlich nur wenigen, sich genauso zu verhalten, wie es der Prophet im 7. Jahrhundert getan hat. Und das führt ihrer Meinung nach dazu, dass Neugier stark eingeschränkt wird, jeder Fortschritt, den ein Mensch macht, von anderen als fremd und Verstoß gegen die Gesetze des Glaubens angesehen wird und die Religion statisch bleibt. Und ich glaube, sie hat damit recht. Es gibt aber auch durchaus christliche Kreise, die ganz ähnlich vorgehen, die nicht in der Lage sind, die Bedeutung von Aussagen der Bibel so zu lesen, wie sie Menschen ihrer Zeit verstanden haben. Die Bibel ist nicht nur wahr und sie gilt bei ihnen dann sogar als eine Art naturwissenschaftliches Werk. Jede kritische Nachfrage ist verboten. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in einer kleinen Runde von Christen etwas erzählte und jemand stellte eine kritische Frage und ein würdiger älterer Herr sagte: Ein Christ fragt nicht, er glaubt. Ich würde sagen, ein Christ glaubt, weil er fragt, weil er in der Lage ist, das in Frage zu stellen, das zu bedenken, das zu überprüfen, was ihm gesagt wird. Wir dürfen nachdenken. Bei Jesus ist das möglich. Etwas, was wirklich wahr ist, darf auch hinterfragt werden. Ich denke an ein Transparent, das ich 1986 in Eisenach sah. Da stand drauf: Der Marxismus-Leninismus ist unfehlbar, denn er ist wahr. Ist das ein Argument? So gibt es auch Argumente für eine jeweilige Religion. Das haben wir nicht nötig. Christlicher Glaube darf hinterfragt werden. Wir dürfen uns über die Worte der Bibel austauschen und wir dürfen sogar unterschiedlicher Meinung darüber sein. Das ist möglich, wenn Christen zusammenkommen. Deswegen ist auch Ökumene möglich. Natürlich denken wir anders über manche Themen. Natürlich gibt es unter Christen unterschiedliche Auffassungen. Und das nicht nur zwischen den verschiedenen Kirchen, sondern sogar innerhalb einer Gemeinde. Ich wüsste schon, welche Stichworte ich in diesen Raum werfen könnte. Und dann umarmt und liebt ihr euch alle miteinander. Oder vielleicht auch anders. Christlicher Glaube passt nicht zu einer staatlichen Meinungsdiktatur, egal wer oder was hier diktiert wird. Deswegen standen die Gründer unserer baptistischen Bewegung auf und forderten Anfang des 17. Jahrhunderts, die Gottesverehrung der Menschen ist eine Sache, die nur Gott und sie selber etwas angeht. Der König ist dafür weder verantwortlich, noch darf er sich zum Richter zwischen Gott und Mensch aufschwingen. Mögen sie Heretiker, Muslime, Juden oder was auch immer sein, es steht der irdischen Macht nicht zu, sie dafür auch nur in der geringsten Weise zu bestrafen. Sie sagten das nicht, weil sie alles für wahr hielten, was andere glaubten, sondern weil sie das, was sie für sich beanspruchten, auch anderen zugestanden haben. Christlicher Glaube ist etwas, was eine freiwillige Entscheidung eines Menschen sein kann. Christlicher Glaube kann nicht erzwungen werden. Und wenn wir wollen, dass in unserem Land eine Mehrheit von Menschen Christen ist, dann ist das Beste, was wir tun können, dass wir von Christus reden. Vielleicht willst du das dann, wenn jemand etwas entdeckt, das dem Leben Sinn und Ziel gibt, dass du auch davon erfährst. Wenn es so ist, dass wir unsere Mitmenschen in allem so behandeln sollen, wie wir selbst von ihnen behandelt werden wollen, dann ist es doch so, dass das Größte, das Wichtigste, was wir erkennen können, Christus ist. Und dabei geht es nicht um ein umfassendes Wissen über ihn und christliche Lehre, sondern um das Herz. Da geht es darum, dass wir von ihm den Mund aufmachen und reden, dass wir Menschen erzählen, dass er uns liebt, dass er weiß, wie es in uns aussieht. Wenn er uns auffordert, unsere Mitmenschen so zu behandeln, wie wir von ihnen behandelt werden möchten, dann können wir gewiss sein, dass er, Christus, gut mit uns umgeht. Es gibt niemanden, der besser mit uns umgeht als er. Er nimmt uns nicht aus dieser Welt heraus, ja, aber er geht mit uns, er hält uns, er führt uns, bis wir endgültig bei ihm sein werden. Christwerden ist keine Formalie. Christsein heißt, Christus zu lieben, mit ihm zu leben, sich an ihm zu orientieren. Und Christsein heißt auch immer, andere zu Christus einzuladen, nicht zu schweigen von Jesus, seine gute Nachricht weiterzugeben. Es gibt nichts und niemanden, der besser ist als er. Es gibt nichts Größeres, als zu erleben, wie Menschen sich ihm zuwenden. Und manchmal die, von denen man es vielleicht am wenigsten gedacht hätte. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern, sagt Jesus. Lasst uns versuchen, so zu leben. Und dann werden wir immer wieder schöne Sachen erleben. In dieser Woche war ich eingeladen in einem Haus, in dem 7 Menschen miteinander leben, in unterschiedlichen Räumen natürlich, aber sie haben nur eine gemeinsame Küche, sie haben nur einen kleinen Kühlschrank und manches ist noch nicht da. Gut, ich habe mal geschaut und ich habe das auch gesagt bekommen, was da zum Beispiel noch nicht so da ist. Es fehlt zum Beispiel etwas an Geschirr. Heute Morgen guckte ich da hinten, was jemand dahingestellt hatte, da standen ausgerechnet 7 Teller, einheitliche, dass das mal ein bisschen schön aussieht. Jetzt fehlt noch ein etwas größerer Kühlschrank, Besteck und manche anderen Dinge, die man in solch einem Haus brauchen kann. Nun ja, vielleicht hat mancher sowas ja seit Jahren auf dem Speicher oder im Keller herumliegen und stellt irgendwann fest, ich bin inzwischen so alt, dass ich fast glaube, ich werde das nie wieder brauchen. Es gibt Menschen, die brauchen das. Da können wir uns gegenseitig helfen mit ganz unterschiedlichen Dingen. Naja, vielleicht fällt dem einen oder anderen so etwas ein. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was Gott uns mitteilt. So können wir miteinander leben. So können wir sogar ein bisschen unsere Umgebung und unsere Welt verändern. Christlicher Glaube ruft auf, dazu anderen Menschen ihre Freiheit zuzugestehen. Natürlich da einzugreifen, wo die Freiheit anderer eingeschränkt werden soll. Das ist in einem Land, in dem Demokratie und Religionsfreiheit herrschen, auch wichtig. Aber wir wollen auch, dass es so bleibt. Wir wollen, dass nicht diejenigen an die Macht gelangen, die das Leben von Menschen, die Freiheit von Menschen, das Denken und Reden von Menschen einschränken möchten, sondern wir wollen so leben, wie Jesus es uns gesagt hat. Behandelt alle so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen mehr, als was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist auch gut, aber das ist noch mehr. Christus fordert uns dazu auf. Und ich glaube, wenn wir so handeln, dann geht es uns gut. Amen.